Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. Und es geht um das neue Buch von Booker-Preisträger George Saunders. Schwerpunkt der Sendung aber sind die Essays. Soeben auf Deutsch erschien Rachel Cusks autobiografische Reflexion übers Mutterwerden und Autorin bleiben. Und zu Beginn werfen wir einen Blick auf Essays im deutschsprachigen Raum. Die Literaturzeitschrift Edith erscheint seit 1993 in Leipzig. Dreimal im Jahr stellt die Edith zeitgenössische Schreibweisen zusammen. Das können Prosatexte sein, Romanauszüge, Gedichte. Es finden sich aber auch Fotografien in der Edith und immer wieder Essays. Und damit eine Gattung, der man hierzulande oft einen neidischen Blick auf das präsentere angloamerikanische Pendant nachsagt. Ich habe vor der Sendung mit Edith-Redakteurin Miriam Schellbach gesprochen und sie gefragt, ob man der deutschen Essayistik mit dieser Diagnose denn Unrecht tut.
Inzwischen ja. Wenn wir auf die Jahre 2009, 2010 schauen, dann mag das richtig gewesen sein, dass es eine sehr rege Essayistik gab im amerikanischen Raum. Wahrscheinlich auch dadurch, dass die Literaturzeitschriften reger gefördert sind dort. Und man könnte sagen, dass der Essay ein Literaturzeitschriftengenre ist, besonders geeignet durch die Kürze und die Aktualität. Inzwischen gibt es aber ja mindestens mit der Edith eine Literaturzeitschrift, die sich der Essayistik gewidmet hat. Und wir können dementsprechend auch im deutschsprachigen Literaturbereich sehen, dass es aufsteigende oder zumindest bekanntere Essayistinnen wie zum Beispiel Ines Marchi gibt.
Das Herzstück Ihres aktuellen Heftes bildet aber trotzdem ein übersetzter Essay, Sichtung der Fakten, Sorting Facts, wie der Essay im englischsprachigen Original heißt. Geschrieben hat ihn die US-amerikanische Autorin, Sprachdichterin Susan Howe, übersetzt hat Uta Gosmann. Warum war Ihnen diese Stimme wichtig? Gibt es da vielleicht doch eine Eigenheit der amerikanischen Essayistik, die Sie im deutschsprachigen Raum noch vermissen?
Susan Howe hat mit Sichtung der Fakten einen Essay vorgelegt, der uns tatsächlich als exemplarisch gilt für das, was wir verstehen wollen unter diesem Genre. Man muss dazu sagen, es handelt sich um einen literarischen Essay, nicht um einen wissenschaftlichen, um einen nüchternen, nicht um einen journalistischen, sondern um einen, der Genregrenzen einreißt. Und das tut sie in einem ganz vorbildlichen, aufregenden Maß und Rahmen, der unglaublich informativ, unterhaltsam und reich an Wörtern, an Ideen, an Bildern ist.
Susan Howe verknüpft ja in diesem Essay verschiedene Filmszenen aus Dokumentarfilmen von Chris Marker, Andrei Tarkowski oder Jigar Vertov. Und nach dem Vorbild dieser Filmemacher experimentiert Susan Howe mit der sprachlichen Montage dieser einzelnen Szenen, die eigentlich authentische Szenen sind. Doch, dann schreibt sie an einer Stelle, während ich diesen Essay schreibe, ist mir nicht klar, welchen Wert ein Fragment konkreter Realität haben kann. Wie verhält sich denn der Essay oder, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Schellbach, der literarische Essay zur Wahrheit?
Ich glaube, ein Satz von Susan Howe sollte noch hinzugefügt werden, der zumindest die Frage des Faktischen erhält. Und zwar ist das ein Satz, der immer wieder vorkommt. Sie sagt, das alles sind nur Fakten. Aber, und das ist, ergänze ich, was machen wir mit diesen Fakten? Das ist die Frage, die sie auch in das Zentrum ihres Textes stellt. Und ich glaube, sie macht vor, dass Fakten an sich nicht zwingend einen Informationswert haben, zumindest im literarischen Raum, wenn sie nicht ästhetisch eingeholt werden, wenn sie nicht von verschiedenen Seiten reflektiert, gezeigt, durchleuchtet werden. Und das tut sie zum Beispiel eben an diesem Dokumentarfilm. Und da sieht man auch, der Essay als Form ist nie losgelöst von seinem Objekt, von seinem Gegenstand.
Als ein Trend in der angloamerikanischen Szene hat sich nun schon seit einigen Jahrzehnten der autobiografische Essay herausgebildet, der Personal Essay, wie es im Englischen heißt. Und am Wochenende wurde bereits zum 5. Mal der Edith Essay Preis verliehen. Frau Schellbach, Sie haben als Redakteurin alle Einsendungen gesichtet, also ein Überblick über die junge deutschsprachige Essayistik. Ist denn der Trend des autobiografischen Essays auch hier angekommen?
Die Frage des Ich-Sagens in einem solchen Text ist immer etwas ambig und problematisch. Adorno hat mal gesagt, sinngemäß, bei manchen Menschen ist es schon eine Frechheit, wenn sie ich sagen. Bei manchen ist es das nicht. Und der Essay stellt die Frage, wann kann ich ich sagen und in welchem literarischen Verfahren ist das legitim? Jede dieser Einsendungen, die wir bekommen haben, und wir haben eine unglaubliche Resonanz erfahren, weit über 200 Einsendungen erhalten, sagt ich auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich würde sagen, das war ein wesentliches ästhetisches Kriterium, das wir in der Jury-Sitzung, in diesen beiden Jury-Sitzungen, die wir im Rahmen des Essay-Preis hatten, gebraucht haben. Wie sagt dieser Text ich? Ist es eine ästhetische Verfremdung oder ist es ein ganz ernst gemeintes Ich, vielleicht sogar ein lamoyantes Ich, ein narzisstisches Ich? Wir wollten keine Texte, die, um es mit Gershom Scholem zu sagen, die Herzenstakt haben. Wir wollten keine Texte, die nicht aus diesem Ich in einem sehr engen Sinne herauskommen, sondern wir wollten Texte, die das Ich verbinden können mit der Welt und, wie man so über den Essay sagt, das Allgemeine mit dem Partikularen. Und wir haben in der aktuellen Ausgabe der Edit auch einen ganz tollen, eher literaturwissenschaftlichen Text von Jan Wilm, einem Literaturwissenschaftler und Autor, der seinen Text nennt, Das Ich ist ein Roman, an das ich mich schreibend falsch erinnere. Und da spießt er im Grunde diese etwas fast schon ironische, autofiktionale Schreibweise des Essays auf. Es ist die Notwendigkeit in diesen Texten, das Ich zu verfremden.
Nun dürfte bei unserem Gespräch schon ein bisschen klar geworden sein, dass es in diesen Essays eine unglaubliche Dichte an intertextuellen Bezügen gibt. Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Editorial im aktuellen Heft, da beschreiben Sie jene Art, wie Leserinnen und Leser im besten Fall ihre Literaturzeitschrift aufschlagen. Und Sie sagen, mit ganz viel Naivität. Wie darf man das denn verstehen?
Die richtige Rezeptionshaltung ist keine, die notwendigerweise auf Referenzsuche geht in diesem Text, sondern eine, die sich inspirieren lässt von den Referenzen. Und wer naiv in einen Text geht, das heißt ohne Vorurteile und ohne Barriere im Sinne des Genres, der wird, glaube ich, schneller als andere begreifen, dass sich hier ein Schreibverfahren Bahn bricht, das diese Genregrenzen längst nicht mehr braucht, weil der Sinn sich erst in der Korrespondenz zwischen dem Ich und dem Neutralen, zwischen der Lyrik und der Prosa bewegt.
Das sagt Edit-Redakteurin Miriam Schellbach. Am Wochenende wurde der Edit-Essay-Preis verliehen an Sophia Eisenhut und Maslum Nergis. Außerdem ist gerade eine Doppelausgabe der Leipziger Literaturzeitschrift erschienen. 251 Seiten ist sie stark und zu finden in gut sortierten Buchhandlungen für 14 Euro. Und wir bleiben beim Essay. Zwar wurde die in Kanada geborene Autorin Rachel Cusk hierzulande gerade mit ihrer Romantrilogie Outline, Transit und Kudos bekannt. Der Surkamp Verlag lässt nun aber auch Cusks ältere Werke ins Deutsche übertragen. So etwa das erste Memoir der Autorin, A Life's Work, übersetzt als Lebenswerk. Im Original veröffentlicht bereits 2001. Damals erregten Cusks ehrliche Schilderungen ihrer Schwangerschaft und ihrer ersten Zeit als Mutter einiges Aufsehen. Die Autorin hatte ein Tabu gebrochen und die vermeintlich heilige Schönheit des Kinderkriegens mit hässlicher Realität demontiert. Wie das Buch heute wirkt, weiß Julia Friese.
Rachel Cusk befürchtet weder Leser noch Gehör zu finden. Denn wen sollte das interessieren? Schwangerschaft, Mutterschaft, noch dazu ihre eigene. Um sie zu erzählen, muss sie sich entblößen. Jeder gehe Elternschaft, wenn überhaupt, naiv an. So auch Cusk. Die ersten 6 Monate nach der Entbindung bleibt die Autorin mit ihrer Tochter Albertine zu Hause. Ihr Partner geht arbeiten. Nicht ohne Überraschung und damit eben nicht ohne Naivität stellt die junge Mutter fest, Gleichberechtigung endet mit der Geburt. Schon bald entscheiden Cusk und ihr Partner, es ist Anfang der Nullerjahre, die überlieferte Familienstruktur gänzlich einzureißen. Der Kindsvater kündigt seinen Job, damit Cusk über ihre Schwangerschaft schreiben kann.
Ich lebe nicht mehr frei, sondern unter einer speziellen Fron. Ich habe mein Alleinsein aufgegeben und stelle mich für 9 Monate als Brücke, Verbindungsstück oder Vehikel zur Verfügung. Ich lese einen Zeitungsbericht über Frauen, die in Amerika vor Gericht stehen, weil sie dem Fötus in ihrem Bauch geschadet haben. Ich frage mich, wie es sein kann, dass ein Körper zum öffentlichen Raum erklärt wird, als wäre ihr eine sich selbst vandalisierende Telefonzelle.
Es sind nicht ihr Körper oder ihr Baby, die sie diesen Druck spüren lassen. Es ist die Gesellschaft, in der sie lebt. Von Ratgebern zur Schwanger- und Mutterschaft fühlt Cusk sich gegängelt und missverstanden. Da sind Verbote und Gebote. keine Gänseleberpastete essen, keine Katzen streicheln. Zu vorgeburtlichen Kontrollterminen soll sie Strickzeug mitnehmen. Kask flieht aus einem Geburtsvorbereitungskurs, als könne sie damit vor der von außen zugeschriebenen Rolle flüchten. Sie rebelliert mit Sarkasmus.
Wenn Sie nachts nicht schlafen können und Ihre Gedanken sich überschlagen, sollten Sie dieses Aufmucken Ihrer Identität gewaltsam unterdrücken und die Zeit nutzen, um Kontakt zu Ihrem Baby aufzunehmen. Ich leide unter Schlaflosigkeit und befolge den letzten Rat. Doch mein Austausch mit dem Baby nimmt würdelose Formen an. Im Grunde flehe ich es nur an, mir nicht weh zu tun. Während mein Bauch wächst, erscheint mir der Kontakt mit ihm so sinnvoll, als wollte ein Acker mit der Autobahn Kontakt aufnehmen, die mitten durch ihn hindurch gebaut wird.
Es ist die Literatur, die ihr Mutterschaft zutreffender beschreibt. Kask zitiert die US-amerikanische Feministin Adrienne Rich, sie liest Emily Bronte, Marcel Proust und die sozialkritischen Romane von Edith Wharton. Immer wieder vergleicht Kask das Baby mit einem Monarchen, der über sie und ihre Gedanken herrscht. Ein Wesen, das sie nicht einmal für einen Abend verlassen kann. Nicht, weil es faktisch nicht ginge, sondern weil ihre Angst sie hindert. Ihre Angst, das Baby auf die gleiche Art zu enttäuschen wie die meisten Menschen, so auch sie selbst, von der Liebe der Eltern enttäuscht wurden. Kask will den Kreislauf durchbrechen, alles für das Baby sein, nachdem sie sich selbst immer gesehnt hat. Und stellt fest, sie braucht es mehr, Mutter zu sein, als ihre Tochter die Bemutterung braucht.
Ich sehe, dass sich hinter meiner Hoffnung, sie möge ausreichend sein, in Wahrheit mein Wunsch verbirgt, einem anderen Menschen zu genügen, und er hat sich wieder einmal nicht erfüllt. Du bist aus mir herausgekommen, möchte ich ihr sagen. Ich habe ihr angeboten, wonach ich mich im Leben gesehnt habe. Einen anderen Körper, der mich ganz aufnimmt, umschließt und absorbiert. Ein einverleibendes Element. Doch sie wollte nicht.
Durch die Sorge um ihr Kind kann sie an ihrem alten, allein selbstverantwortlichen Leben nicht mehr teilnehmen. London wird für Kask zunehmend zu einer ausgedienten Kulisse. Sie zieht auf das Land, stellt aber bald fest, dass eine reizlose Umgebung auch keine Verbesserung darstellt. Sie berichtet von Nächten voller Babygeschrei und Schlafentzug und tritt ihnen mit Verzweiflungshumor entgegen. Aus der Tochter wird ein Mini-Napoleon, der siegessicher seine Rassel schüttelt. Wieder sucht sie lesend ein Echo für ihr Empfinden und findet es in Zeitungsartikeln, die Männer über Elternschaft geschrieben haben.
Die Empörung der Väter ist frisch. Ihr Protest ist der des Novizen oder des Neuankömmlings. Ihre Auflehnung hat etwas Beschämendes. Was sie nach ihrer Ankunft in der Welt der Kinderbetreuung zu sehen bekommen, erzeugt Ekel und Verzweiflung und weckt einen revolutionären Eifer, sodass ihre Vorhaltungen und ihr Ruf nach Reform von einer unausgesprochenen Kritik an jenen durchdrungen sind, die die Verhältnisse seit langem klaglos ertragen. Die Lebenslänglichen, die Langzeitinsassen, die Frauen. In der Tat würde kaum eine Frau sich fassungslos darüber wundern, dass sie ihr Baby nie wieder abgeben kann, nicht einmal um den Schlaf einer einzigen Nacht nachzuholen, was aber nicht bedeutet, dass sie es nicht denkt und schon immer gedacht hat.
Kasks Überraschung über die fehlende Kritik von Frauen an der ihnen zugeschriebenen Mutterrolle nimmt die Rezeption von Lebenswerk, das 2001 in Großbritannien erschien, vorweg. Britische Journalistinnen beschuldigten sie als untaugliche und lieblose Mutter. Ihr Name, so schreibt Kask in einem aktualisierten Vorwort der britischen Lebenswerk-Ausgabe von 2007, wurde zum Synonym für Hass auf Kinder. Kask wehrt sich mit Trotz. Das ist kein Erziehungsratgeber, meine Damen, schreibt sie. Auf diesen Seiten müssen Sie für sich selbst denken. Es ist durchaus ärgerlich, dass die deutsche Ausgabe von Lebenswerk ohne dieses Vorwort erscheint. Denn 4 Jahre nach der internationalen Debatte um die Regretting Motherhood-Studie der israelischen Soziologin Orna Donas ist bereits einiges gegen die rein positive Wahrnehmung von Mutterschaft geschrieben worden. Lebenswerk wirkt weltfremd, in manch einer Beobachtung, mit der Kask zu Beginn des neuen Jahrtausends noch allein auf weiter Flur stand. Er schockiert nicht mehr wie noch vor 18 Jahren. Seine Radikalität ist ein Protest, der heute aufgrund vieler bereits zu Wort gekommener Stimmen wesentlich nuancierter und weniger überrascht ausfallen müsste. Heute ist Lebenswerk eine von vielen Erzählungen über das Muttersein, die es insbesondere aufgrund ihrer sprachlichen Schönheit wert ist, gehört zu werden.
Julia Friese über Rachel Kask Lebenswerk. Über das Mutterwerden heißt das Memoir im Untertitel. Es wurde aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet und ist erschienen im Surkamp Verlag Berlin. 220 Seiten, 22 €. Und damit zu einer weiteren Übersetzung aus der Anglosphäre. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Jan Drees, Literaturredakteur im Deutschlandfunk. Herr Drees, Sie haben das neue Buch dabei von George Saunders, einem hochdekorierten US-amerikanischen Autor. Für Lincoln im Bardo erhielt Saunders 2017 den Booker-Preis. Der Roman war ein Spiel zwischen Historie und Märchen. Knüpft der Autor an eine dieser Gattungen nun mit seinem neuen Buch an?
Fox 8, so heißt es im Original, ursprünglich im Guardian erschienen, ist eine Fabel, eine Umweltfabel, knüpft also durchaus auch ans Märchenhafte an. Der Guardian hatte sich zur Aufgabe gemacht, Umweltprobleme sichtbarer, auch in der Tageszeitung selbst, das ist eine britische Tageszeitung, sichtbarer zu machen. Saunders, der von Haus aus Geophysiker ist, schreibt hier diese Fabel von Fuchs 8. Sein bester Freund ist Fuchs 7. Die Füchse haben hier alle nur Zahlen, der sein erstes Buch erzählt, und zwar im sogenannten Menschisch. So nennt er unsere Sprache, die er sich abgehört hat von einer Familie, eine Sprache, die er noch nicht so gut beherrscht. Er schreibt sich selber Fuchs ohne CK, und die Sprache, die er sich von dieser Familie abgeschaut und abgehört hat, die behagt ihm nicht immer, und noch weniger behagen ihm zu Beginn dieser Geschichte die Erzählungen über Füchse, Hühner, Bären, Eulen, die wir Menschen uns erzählen. Und ich muss einen kleinen Teil daraus vorlesen, damit man den Charme dieser Geschichte nachvollziehen kann. Zitat: Weil ich habe Geschichten über Bären gehört, wo die Bären immer schlafen und nett sind und lieb. Glaubt mir, als einer, der schon oft von Bären gejagt wurde, kann ich euch sagen, kein Bär, der mich je gejagt hat, hat da 1 geschlafen und war 2 nett oder 3 lieb. Ihr solltet mal die vielen nicht netten Sachen hören, die ein Bär in Bärisch sagt, während er einen jagt, während man gerade noch um ein Haar in den Bauch schlüpft und versucht, vor den anderen Füchsen nicht gleich loszueulen. Und von wegen Eulen, Eulen wären weise, dass ich nicht lache.
Herr Drees, das wirkt jetzt, wie Sie das erzählen und rezitieren, fast wie ein Kinderbuch. Hat George Saunders mit Fuchs 8 da eher etwas für die jüngere Zielgruppe geschrieben?
Fuchs 8 ist, wie gesagt, zuerst im Guardian erschienen und dann in einer sehr schönen Ausgabe bei Random House, hier jetzt bei Luchterhand, erschienen, illustriert von der New Yorkerin Chelsea Cardinal. Die war lange beim Magazin GQ und ist jetzt freie Illustratorin. Und sie bezeichnet auf ihrer Internetseite dieses Buch, Fuchs 8, als Kinderbuch für Erwachsene. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön beschrieben, denn dieses Kinderbuch für Erwachsene knüpft an zahlreiche Diskurse unserer Zeit, denn selbstverständlich möchte dieser Fuchs nicht einfach nur aus dem Nichts heraus eine Geschichte erzählen, sondern er ist in Not, genauso wie seine tierischen Kameraden. Der Wald wird gerodet für eine Shopping-Mall. Wir erinnern uns dann vielleicht an die Istanbuler Proteste im Gezi-Park. Die Füchse haben nichts mehr zu essen und sie müssen fliehen. Ja, sie müssen gerettet werden. Wir denken vielleicht an Colin Dance, als die Tiere den Wald verließen, von 1979. Doch dieses Buch ist schon allein aufgrund seiner humorvollen Art der Schilderung, also dieses Fuchs 8, anders als das dann doch eher betulich edukative, als die Tiere den Wald verließen.
Ja, und die Sprache, Sie haben die orthografischen Fehler schon ein bisschen mitgelesen. So eine Kunstsprache ist das, die jetzt eher naiv wirkt. Aber Sie sind offensichtlich ganz begeistert?
Es ist eine Kunstsprache, die wirklich begeistert. Wir kennen andere Kunstsprachen, die beispielsweise von Cedo Rock, dem brasilianischen Autor, der in Berlin lebt und eine deutsch, brasilianisch, spanisch, portugiesische Kunstsprache erfunden hat. Wir denken vielleicht auch an Feridun Saimoglu und seine frühe Sprache aus Kanakatak oder dergleichen mehr. Wir denken möglicherweise auch an das falsche Abhören französischer Floskeln wie Visite ma tante, mit der napoleonische Soldaten junge Rheinländerinnen einst in ihr Zelt gelockt haben, was uns das wunderschöne Wort Fisimatenten geschenkt hat. Und diese Sprache hier ist eine Kunstsprache, und sie ist vor allen Dingen von dem Übersetzer Frank Heibert auch mehrfach ausgezeichnet, wunderbar übertragen worden.